Wir sind in der Stuttgarter Bill-Schule, einem Bildungszentrum mit drei verschiedenen Schultypen im Stadtbezirk Bad Cannstatt. Die Bill-Schule ist eine private Ganztagsschule. Gegründet wurde sie durch den gelernten Industriemechaniker und studierten Pädagogen Muammar Akın.
Wir haben vor 10 Jahren angefangen mit der Realschule und dem Gymnasium. Seit einem Jahr haben wir das Wirtschaftsgymnasium im Hause und insgesamt sind es 430 Schüler. Wir haben einen hohen Anteil an Migranten, so wie es in Stuttgart oft üblich ist. Also der geht so Richtung 80-90% etwa.
Mit seiner Schulgründung wollte Muammar Akın, der aus der Türkei stammt, bewusst etwas zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund tun. Denn diese, so sagt er, würden im staatlichen Schulsystem allzu oft auf der Strecke bleiben. Sein Projekt darf man als weitgehend gelungen bezeichnen, denn in der Bill-Schule schneiden sogenannte Ausländerkinder überdurchschnittlich gut ab. Geistiger Pate bei diesem Prozess war der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen, der bereits vor Jahrzehnten in seiner türkischen Heimat Schulen statt Moscheen forderte. Obgleich Akın die geistige Nähe zu den Ideen des islamischen Gelehrten nicht abstreitet, möchte er seine Schule dennoch nicht als Gülen-Schule bezeichnet wissen. Das suggeriere, so sagt er, eine verzerrte Perspektive.
Wir wehren das erst einmal ab, weil wir eine Stuttgarter Schule sind, die aus der Notwendigkeit hier im Umfeld entstanden ist. Der Bezug zu Gülen wird eher von Externen hier hineingetragen, als dass wir das selber thematisieren hier. Wir arbeiten nach den Bildungsplänen des Landes Baden-Württemberg und auf der Grundlage des Schulgesetzes hier und spielt auch in der Schule keine Rolle.
In der Bill-Schule gibt es keinen Religionsunterricht. Auch die Ideen und Schriften von Fethullah Gülen spielen laut Muammar Akın keine Rolle. Gleichwohl ist der islamische Prediger bei zahlreichen Eltern und Förderern kein Unbekannter. Ja, er scheint sogar ein wichtiger Impulsgeber bei ihrem Engagement für das Schulprojekt gewesen zu sein.
Teil der Eltern oder auch der Mitglieder, denen ist Gülen bekannt natürlich und die Ideen im Bildungsbereich etwas zu tun, die das auch befürworten. Insoweit haben wir ein Feld von Personen vorgefunden, die gesagt haben, wenn ihr im Bildungsbereich etwas tut, dann stehen wir hinter der Sache. Und das hat man sicher auch den Äußerungen Gülens zu verdanken, nicht nur Moscheevereine zu unterstützen, sondern auch andere Einrichtungen, in dem Fall auch die Bildung.
Fethullah Gülen ist einer der einflussreichsten islamischen Gelehrten weltweit. 1941 in der osttürkischen Provinz Erzurum geboren, stand er lange als Imam im Dienst der staatlich-türkischen Religionsbehörde, die er Anfang der 80er Jahre verließ und als freiberuflicher Prediger arbeitete. Seit 1999 lebt er in den USA. Gülen versucht einen konservativen Volksislam türkischer Prägung mit zeitgemäßer Bildung und wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Als Probleme der Muslime erachtet er nicht das Christentum oder die sogenannten imperialistischen Amerikaner, sondern Unwissenheit und Armut. Entsprechend wurde er zum Initiator einer großen islamischen Bildungsbewegung, die mittlerweile Schulen in mehr als 140 Ländern errichtet hat. Baute man anfangs vor allem Gymnasien und Nachhilfeeinrichtungen, gibt es mittlerweile auch Kindertagesstätten und Realschulen. Darüber hinaus unterhält man Fernsehsender, Radiostationen, Zeitungen und anderes mehr, denn Kommunikation und Dialog will die Bewegung großgeschrieben wissen. Die Anhänger Fethullah Gülens arbeiten weltweit als Netzwerk unter der türkischen Bezeichnung Hizmet, was im Deutschen so viel wie Dienst bedeutet. Ansprechpartner in Deutschland ist vor allem die in Berlin ansässige Stiftung Dialog und Bildung, besonders ihr Vorsitzender Ercan Karakoyun.
Also ganz einfach gesagt ist Hizmet eine Gemeinschaft von Menschen, die versuchen, soziale Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft. Das heißt, sie versuchen, durch Dialog und durch Bildung vor allem einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und das tun sie inspiriert von den Ideen des muslimischen Gelehrten Fethullah Gülen. Es ist ein loses Netzwerk. Wir wissen natürlich, wie viele Vereine es gibt. Es sind etwa 150 Nachhilfeinstitutionen. Es gibt etwa 25 Schulen in Deutschland und etwa 15 Dialogvereine, die sich im Dialogbereich engagieren.
Da die Gülen- oder Hizmet-Bewegung lediglich ein loses Netzwerk sei, gäbe es allerdings von ihr, so heißt es, kein Organigramm. Natürlich kenne man sich untereinander weitgehend, dennoch aber seien die einzelnen Vereine auf lokaler Ebene autonom und keiner zentralen Leitungsebene verpflichtet. Entsprechend könnten auch keine genauen Angaben gemacht werden, wer alles zum Netzwerk gehöre, sagt Eyüp Beşir, Vorstandsmitglied im Forum für interkulturellen Dialog Hessen in Frankfurt am Main.
Es gibt keine Mitgliedschaft, es gibt keine Registrierung der Menschen, die sagen, ich bin Hizmetner oder ich bin nicht Hizmetner. Es gibt Menschen, die zum Beispiel bei einem Projekt mitwirken und dann nicht mehr. Es gibt Menschen, die ihre Kinder zum Beispiel auf Einrichtungen schicken, die von Hizmetnern Menschen gegründet sind, aber persönlich eigentlich mit Hizmet nichts zu tun haben. Deshalb ist es sehr schwierig zu sagen, wer ist Hizmetner, wer ist nicht Hizmetner. Und jetzt eine spekulative Zahl zu nennen, wäre auch nicht richtig.
Ähnlich antwortet Ercan Karakoyun auf Fragen, die sich auf das Finanzgebaren der Gülen-Bewegung beziehen. Ein gemeinsames Vermögen des Netzwerkes gebe es nicht, sagt er, weshalb er auch keine konkreten Zahlen nennen könne. Man sei schließlich nur lose miteinander verbunden und handle dezentral.
Hizmet finanziert sich über eigenständige Vereine, die lokal entstanden sind. Von daher finde ich es auch ganz normal, dass die ihre eigene Finanzierung haben. Sie haben ihre Mitglieder, sie haben ihre Sponsoren, sie haben ihre Spender und sind eigenverantwortlich für ihre Arbeit sozusagen. Und das, was sie dann erreichen müssen, ist, dass sie das Vertrauen der Spender gewinnen.
Schaut man sich die ethischen Handlungsimpulse der Gülen-Bewegung an, sieht man, dass sie aus dem Koran, aus den Handlungen des Propheten Mohammed sowie aus den Schriften des osmanisch-türkischen Sufi-Gelehrten Said Nursi stammen. Konkret spielen drei Begriffe eine zentrale Rolle. Sie stammen alle aus dem Türkischen. Da ist als erstes Müspet Hareket. Dies bedeutet so viel wie positives, konstruktives Handeln. Denn wichtiger, so heißt es, als über die Dunkelheit zu klagen, sei ein Licht aufzustellen. Der zweite Begriff ist Ihlas. Hiermit ist die innere Aufrichtigkeit des Handelns gemeint, die Reinheit der Intention. Der dritte Begriff lautet Allah Rezasse, das Wohlwollen Gottes, wie Eyüp Beşir sagt.
Also Allah Rezasse oder das Wohlwollen Gottes ist für einen gläubigen Muslim natürlich das höchste der Ziele. Und wir glauben, dass der Dienst an den Menschen auch der Dienst an Gott ist. Das ist halt die religiöse Motivation, warum ich persönlich jetzt mich für die Gesellschaft einsetze, um das Wohlwollen Gottes zu erreichen. Said Nursi sagt, dass tausende Jahre fröhliches Leben auf der Erde nicht so viel wert ist, zum Beispiel wie eine Stunde im Himmel. Und dass tausende Jahre gesegnetes Leben im Himmel nicht vergleichbar so viel wert ist, wie das Wohlwollen Gottes. Das ist sozusagen das höchste Ziel, was ein gläubiger Mensch anpeilt. Und diesem Ziel kann man am besten nahe kommen, indem man sich für die Menschen, also für die Geschöpfe Gottes einsetzt und ihnen dient.
Die genannten Begriffe Müspet Hareket, Ihlas und Allah Rezasse beschreiben die individuelle, nach innen gerichtete Perspektive der Hizmet-Bewegung. Ergänzt werden sie durch eine gesellschaftlich-politische Perspektive. Diese zeigt sich vor allem durch ihr Engagement in Dialoggruppen und interreligiösen Foren, wie Ercan Karakoyun darlegt.
Also im Dialogbereich sieht das dann zum Beispiel so aus, dass sich Menschen mit Andersgläubigen treffen, dass sie Plattformen ausbilden, wo Juden, Christen, Muslime, Buddhisten, Atheisten und Aleviten auch zusammenkommen, wo sie sich austauschen, wo sie sozusagen einen Dialog starten, wo sie sich gegenseitig kennenlernen. Und das versucht man dann zu erreichen durch unterschiedlichste Aktivitäten, die organisiert werden, wie zum Beispiel Konferenzen, Tagungen oder auch wie in Berlin, wo beispielsweise Juden, Christen und Muslime gemeinsam ein gemeinsames Bet- und Lehrhaus aufbauen werden.
Ziel der Hizmet-Bewegung ist es hierbei, nicht nur eine zahlenmäßig große und gut gebildete Öffentlichkeit anzusprechen, sondern auch gezielt Kontakte zu prominenten Repräsentanten aus Politik und Religion aufzubauen und diese für die eigenen Projekte zu gewinnen. So sind beispielsweise im Beirat des Forum für interkulturellen Dialog in Berlin der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel sowie der Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam, Rabbiner Walter Homolka. Diese Kontakte haben die Gülen-Anhänger zu einer der größten und einflussreichsten Gruppen mit türkisch-islamischem Hintergrund in Deutschland gemacht. Entsprechend sagt Professor Joachim Valentin, der Direktor des katholischen Zentrums Haus am Dom in Frankfurt am Main.
Von der Struktur her ist die Gülen-Bewegung eine solide arbeitende, große und nicht zu unterschätzende Gruppe in Deutschland türkischer Herkunft, die mit Multiplikatoren arbeitet, die also nicht wie die Moscheegemeinden den nicht deutschsprachigen anatolischen Familienvater erreicht, sondern Unternehmer, Ärzte, die sehr viele junge Studierende in ihren Reihen hat, wenn man so will, eine Kaderschmiede der aufstiegswilligen türkischen Migranten islamischen Glaubens.
Auch Valentins Kollege Tobias Specker, Professor für katholische Theologie im Angesicht des Islam an der Frankfurter Jesuitenhochschule, findet anerkennende Worte. Er sagt zum Netzwerk der Gülen-Anhänger:
Ich habe sie immer wieder als wirklich ernsthafte Dialogpartner erlebt. Das kann ich wirklich ohne Vorbehalte sagen. Sie ist gleichzeitig eine Bewegung, die sehr gut weiß, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu platzieren hat, die auch nach Einfluss strebt. Ich glaube, dass es eine Bewegung ist, die auf individuelle Motivation setzt und die für ihre Mitglieder ein Umfeld schafft, in der sie dann ihren islamischen Glauben leben können. Und da muss man aufpassen, aber ich glaube, da sind sie auch gut dabei zu lernen, dass dieses Umfeld kein geschlossenes Umfeld wird.
Wie offen oder geschlossen aber ist dieses Umfeld? Immer wieder nämlich ist Kritik an der Hizmet-Bewegung zu vernehmen. Zwar sei das Netzwerk keineswegs gefährlich, heißt es, allerdings tritt es oft in irritierender Weise mit unterschiedlichen Gesichtern auf. Und das bedürfe einer Klärung, sagt Friedmann Eisler von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin.
Die Bewegung agiert intransparent. Das heißt, nach außen wird eben diese Offenheit und der Dialog interkulturell und so weiter gestellt. Nach innen ist es eine doch straff, auch hierarchisch organisierte Bewegung, die ganz klar religiöse Ziele hat und das auch formuliert. Also wenn man die Schriften zur Kenntnis nimmt, es ist nur die Frage, wer das tut, ne?
Noch deutlicher formuliert es der Islamwissenschaftler Ralf Gadban. Für ihn gehört die Gülen-Bewegung zum politischen Islam. Sie unterscheide sich zwar von der dort üblichen Parteiarbeit islamistischer Organisationen, verfolge aber letztlich ähnliche Ziele.
Der Dienst an den Menschen bei denen bedeutet auf keinen Fall Nächstenliebe, wie wir das im Christentum verstehen, sondern das Heil der Menschen, wie im klassischen Islam, findet erst dadurch, dass man in diesem Leben die Scharia-Vorschriften einhält. Und das ist etwas, was Gülen selber sagt, und das ist keine Interpretation. Ihr Ziel ist es, langfristig einen Scharia-Staat zu errichten, genau wie die anderen.
Ist für die dialogfreundliche Gülen-Bewegung wirklich das islamische Gesetz die eigentliche Messlatte? Will sie tatsächlich die Scharia einführen? Konfrontiert man ihre führenden Mitglieder mit diesen Fragen, so fällt die Antwort relativ kurz aus, wie bei Eyüp Beşir, dem Vorstandsmitglied des Forum für interkulturellen Dialog in Frankfurt.
Also das Wort oder das Thema Scharia ist innerhalb der Hizmet-Bewegung eigentlich kein Thema, weil schon Nursi vor 100 Jahren gesagt hat, es ist viel wichtiger, dass der Mensch moralisch und ethisch sich entwickelt.
Professor Tobias Specker hält die Scharia-Verdächtigungen für unangemessen. Denn die Hizmet-Bewegung, so erklärt der Jesuit, habe er im interreligiösen Austausch stets als offene Diskussionspartner erlebt. Ein verdecktes politisches Vorgehen könne er sich deshalb nur schwer vorstellen.
Ich finde das zu weit gegriffen. Sie wollen nicht die Scharia im Sinne eines islamischen Rechtssystems als Teil des deutschen Staatssystems. Das sehe ich nirgendwo angelegt. Was ich mir vorstellen kann, was Herr Radbahn meint, ist, dass sie im individuellen Leben untereinander durchaus sehr verpflichtet sind den islamischen Lebensnormen.
Dennoch hält Ralf Gadban seine Kritik aufrecht. Die Hizmet-Bewegung, sagt er, wolle weniger einen Dialog und Brückenschlag zwischen den Religionen, als vielmehr ihr eigenes islamisches Gedankengut in die Gesellschaft bringen.
Hizmet bedeutet nach Fethullah Gülen der Dienst an den Menschen. Und der Dienst an den Menschen findet erst statt, wenn man ihnen den Islam beibringt oder sie dazu bewegt, nach den Vorschriften der Scharia zu handeln. Damit erreichen sie ihr Seelenheil. Das heißt, die Bewegung ist im Grunde genommen wesentlich eine missionarische Bewegung.
Dass sie missionieren wollen, bestreiten aber die Anhänger des islamischen Predigers. Gerade mit Blick auf die zahlreichen Schulen der Gülen-Bewegung gäbe es überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, entgegnet Ercan Karakoyun, der Vorsitzende der Berliner Stiftung Dialog und Bildung.
Es gibt in über 160 Ländern Schulen, die von Menschen gegründet wurden, die sich auf Fethullah Gülen berufen und seine Ideen teilen. Und es hat bisher keinen einzigen Fall gegeben, wo zum Beispiel Eltern sich beschwert haben sollen, dass irgendwelche Kinder konvertiert sein sollen. Das heißt, das ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass es da nicht um Islamisierung geht, sondern einfach um die Vermittlung von Wissen.
Allerdings wollen gewisse Hinweise nicht verstummen, dass zu den Aktivitäten der Bewegung auch eine gezielte islamische Indoktrination gehört. Diese soll zwar nicht in den Schulen stattfinden, wohl aber in Einrichtungen, die mit den Schulen in Verbindung stehen und für Nichtmuslime im Grunde genommen unzugänglich sind, den sogenannten Lichthäusern. Ercan Karakoyun hält diese Behauptung für überzogen.
Also Lichthäuser, da kann ich zunächst mal zu sagen, dass wir sie gar nicht so nennen. Also Lichthäuser, das ist eine Metapher, die Gülen mal in den 70er Jahren in einem seiner Predigten verwandt hat, um zu beschreiben, dass Menschen, wenn sie in ihrer Wohnung Gott predigen sozusagen, dass dort dann auch Gott anwesend ist. Also auch ein Prinzip, das im Christentum und auch im Judentum überhaupt nicht unbekannt ist. Also das heißt, dass Gottes Licht dort anwesend ist, wo über ihn gesprochen wird. Heute würde ich sagen, das sind ganz normale WGs, in denen junge Muslime zusammenwohnen, die gemeinsam beten, wie es im Islam üblich ist, die gemeinsam dann über bestimmte Themen diskutieren und natürlich dem gemeinsamen Bildungsideal Hizmet entsprechend auch sich versuchen, für die Gemeinschaft zu engagieren.
Trotz dieser Erklärungen aber herrscht unter Experten, die sich intensiv mit der Gülen-Bewegung auseinandergesetzt haben, nach wie vor Diskussionsbedarf. Es würden nämlich, sagt Friedmann Eisler von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, nach wie vor einige Irritationen bestehen in Bezug auf die Position Gülens und seiner Anhänger zu den Werten der modernen Gesellschaft.
Das betrifft etwa das Verständnis von Demokratie, von Religion und Politik, der Gewaltenteilung etwa. Und das betrifft auch individuelle Menschenrechte, etwa wie die Religionsfreiheit.
Hauptkonfliktpunkt hierbei ist vor allem das Problem der Apostasie, des sogenannten Abfalls vom Glauben. Denn immer wieder stellen Kritiker die Frage, ob Fethullah Gülen und die Hizmet-Bewegung tatsächlich und uneingeschränkt das in Mitteleuropa gültige Menschenrecht unterstützen, nachdem jede Person ihre Religion frei wechseln kann, ohne Sanktionen ihrer Glaubensgemeinschaft befürchten zu müssen. Anlass zu dieser Frage war eine Äußerung des islamischen Gelehrten, die sich in seinen Werken findet und Zweifel an dieser Haltung aufkommen lässt, da er dort Apostasie mit Hochverrat vergleicht. Ercan Karakoyun hält diesen Fall für geklärt und verweist darauf, dass Gülen gerade in den letzten Jahren unmissverständlich dazu Stellung genommen habe.
Also in Bezug auf Apostasie sehe ich ganz klar, dass Gülen für die Religionsfreiheit ist. Das hat er in zahlreichen Interviews, zuletzt mit Rainer Herrmann und erst jüngst auch in einer Anfrage von uns, der Stiftung Dialog und Bildung, ganz klar beantwortet und hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass jeder Mensch seine Religion wechseln kann, wie er will.
Zudem wird auf das vor wenigen Wochen in deutscher Sprache erschienene Buch des Predigers mit dem Titel »Was ich denke, was ich glaube« hingewiesen, in dem der islamische Gelehrte sich ebenfalls uneingeschränkt für die Religionsfreiheit stark macht. Dieser Hinweis will Friedmann Eisler jedoch nicht überzeugen. Denn nach wie vor, so sagt er, seien noch ältere Schriften Fethullah Gülens mit anderen Inhalten im Umlauf.
Wenn die Anhängerinnen und Anhänger sagen, Gülen versteht das aber heute ganz anders, dann darf es meines Erachtens nicht auf Deutsch unkommentiert in Offenbach 2012 und 2013 gedruckt werden und verbreitet werden. Das heißt, die Positionen, die dort zu lesen sind, die sollen ja doch auch Fuß fassen in Deutschland.
Ercan Karakoyun wiederum will diese Argumentation nicht akzeptieren. Denn er wittert hinter der Position Eislers eine gewisse Haarspalterei und fordert deshalb mehr Augenmaß in der Auseinandersetzung.
Ältere Zitate, ja, wie geht man damit um? Also ich glaube, dass man da nicht ganz fair ist mit uns. Also Fethullah Gülens Predigten werden seit den 60er Jahren aufgezeichnet und sie wurden auch in Buchformen anschließend oft publiziert. Und es ist nicht fair, wenn man Zitate aus dem Zusammenhang reißt. Das heißt, ein Gülen kann natürlich in den 60er Jahren Sachen gesagt haben über bestimmte Themen, die heute nicht mehr gültig sind. Was ich da verlange ist, dass sich die Kritiker den Werken Gülens nicht wie Salafisten nähern, das heißt nur das Wort sehen, sondern dass sie verstehen, dass das Ganze auch in einem Umfeld, in einer Region, in einer bestimmten Zeit veröffentlicht wurde. Und diese Zusammenhänge müssen einfach gesehen werden.
Dass gewisse, heute diskussionsbedürftige Aussagen Gülens in ihren inhaltlichen wie zeitlichen Zusammenhängen zu sehen sind, bestreitet Friedmann Eisler nicht. Es sei aber zu wenig, sagt er, wenn Ercan Karakoyun sozusagen die Schwierigkeiten alter, problematischer und missverständlicher Passagen aus dem Werk Gülens mit dem Hinweis auf aktuelle Interviews des Gelehrten als im Grunde genommen erledigt erklären wolle.
Das ist für mich Teil eben der Intransparenz. Ich frage, warum wird dann zur gleichen Zeit Material auf Deutsch gedruckt eben nicht revidiert und nicht kommentiert, das dem entgegensteht? Ich sehe eine Diskrepanz. Schauen Sie in die Koranausgabe des Ali Ünal mit der Kommentierung, das ist haarsträubend, was da steht, zur Polygamie, zur charakterlichen Schwäche der Frau, die die Unterstützung des Mannes braucht. Das ist die Ausgabe, die groß beworben wurde und breite Verwendung in der Bewegung findet.
Mit seinem Vorwurf, die Bewegung agiere intransparent, ist Friedmann Eisler mittlerweile nicht mehr alleine. Auch von anderen Personen, die Hizmet durchaus mit Offenheit gegenüberstehen, ist immer öfter zu vernehmen, sie möge zu Fragen hinsichtlich der eigenen Struktur und Vorgehensweise unmissverständlich Position beziehen. So lässt derzeit beispielsweise Professor Joachim Valentin, der Direktor des katholischen Zentrums Haus am Dom in Frankfurt, als Zeichen des Protests sein Mandat im Beirat des Forums für interkulturellen Dialog Hessen ruhen. Zur Begründung sagt er:
Die gewachsene deutsche Medienaufmerksamkeit auf das Phänomen Gülen-Bewegung und die dabei ungeschickte bis hin zu taktisch verschleiernder Kommunikationsarbeit der Bewegung hat mich doch sehr nachdenklich werden lassen und zu einer Bewegung, die aktuell offenbar nicht in der Lage ist, die kritischen Fragen, die an sie gestellt werden, hinreichend deutlich zu beantworten, hat mich dazu bewogen, durch das Ruhenlassen des Mandates ein Zeichen zu setzen, dass klar die Perspektive: Bitte beantwortet die Fragen bezüglich der Lichthäuser, bezüglich der Geschlechtertrennung, bezüglich der angeblichen ideologischen Indoktrinierung von jungen Menschen, aber auch was die Offenlegung eurer internen Organisationsstruktur angeht. Wer hat bei euch eigentlich das Sagen? Wie kommuniziert ihr untereinander? Woher kommt das Geld? All diese Fragen sind im Grunde bis heute nicht schlüssig beantwortet und das waren Gründe für mich, hier dieses Zeichen zu setzen.
Inzwischen sind auch wohlwollende Politiker wie Rita Süssmuth und Omid Nuripur auf Distanz zur Gülen-Bewegung gegangen. Die ehemalige Bundestagspräsidentin der CDU und der Außenpolitiker der Grünen haben beide, wie Joachim Valentin, ihre Mandate in den Beiräten der Foren für interkulturellen Dialog ruhen lassen. Rita Süssmuth in Berlin, Omid Nuripur in Hessen. Ob diese Schritte im Einzelnen etwas in der Hizmet-Bewegung ausgelöst haben, ist bislang nicht bekannt. Ercan Karakoyun gibt sich aber nachdenklich.
Ich glaube, dass wir eine sehr schwer verständliche Bewegung sind, weil wir sind zum einen muslimisch, dann sind wir türkeistämmig. Dann kommt hinzu, dass wir uns hier in einem sehr säkularen Land befinden. All diese Faktoren gemeinsam machen es sehr schwierig, Hizmet zu verstehen. Und das, was wir halt erreichen müssen, ist wirklich auf die Leute zuzugehen, Hizmet zu erklären. Wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, damit die Leute sehen, wer wir sind und was wir machen und was in den Schulen passiert. Und ich glaube, dass da einfach Offenheit der richtige Weg ist. Wir müssen die Menschen in die Schulen einladen, wir müssen die Menschen in die Nachhilfezentren einladen, wir müssen die Menschen in unsere Vereine einladen, damit sie sehen, dass das Institutionen sind, die wichtige Beiträge im Bildungsdialog und im Bereich des Zusammenlebens in Deutschland leisten.
Es bleibt also abzuwarten, ob es in absehbarer Zeit gelingt, die bestehenden Probleme zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu klären. Dabei geht es keineswegs um die Verurteilung von Personen oder Gruppen, sondern um unmissverständliche Antworten auf drängende Sach- und Hintergrundfragen. Dies heißt aber nicht automatisch, dass diese Klärung auch ein schmerzfreier Prozess wird, unterstreicht abschließend Friedmann Eisler.
Es bedarf keiner Stigmatisierung und keiner Abgrenzung. Es ist keine gefährliche Bewegung, die sozusagen abgelehnt werden muss. Das ist vielleicht auf die Zukunft auch alles relativ offen. Man kann auch sagen, wir brauchen aber hier Anstöße von außen. Auch Kirchen haben sich gelegentlich nur unter Schmerzen und Schwierigkeiten bewegt auf deutliche Anstöße von außen.